Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Jetzt haben wir wirklich fast jede Tages- und Nachtzeit durch bezüglich unserer Aufnahmesituation und unserer Aufnahmegelegenheit.
Fast. Noch nicht alles, aber wir arbeiten dran. Das kriegen wir auch noch hin, jeden Tag und dann demnächst vielleicht mal so gegen Mitternacht.
Ja, nur ganz früh morgens, das ist schlecht, da bin ich ausgebucht.
Da bist du ausgebucht? Wieso?
Naja, unser befreundeter
Da musste er den DCB nochmal pluggen.
Natürlich. Shameless Self-Plugging, das kann ich genau. Doch gut.
Du kannst ja mal bei den Kaffeetassenbildern beim DCB mal die Apfelklatschtasse pluggen.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Das ist doch, denke ich, ein großes Thema. Ja. Und du hast ja ein wunderschönes Bild gemacht. Da hast du ja alle deine Fotokünste zusammenbekommen. Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Es sieht wirklich gut aus.
Dankeschön. Ja, und das war übrigens Shot mit einem Samsung-Gerät.
Au, oh, welch ein Frevel.
Ja. Das war mit einem Samsung, ja.
Aber wenn ich mir die Retweets und die Likes anschaue, die auf dem Bild liegen bezüglich Twitter, dann schien das ganz gut angekommen zu sein bei unserer Hörerschaft.
Ja.
Und da hat sich auch ein werter Hörer extrem viel Mühe gegeben, um an die Tasse zu kommen. Also ich persönlich hätte mir so viel Mühe nicht gegeben, muss ich sagen. Ich bin ja eine faule Socke.
Mühe, warum nicht, ja. Wenn man so ein bisschen, also ich denke nicht, dass es das erste Video ist, was er produziert hat, also von daher.
Nee, das sah nicht so aus, stimmt, ja. Aber trotzdem, es ist sehr kreativ gewesen und auch die Idee, die hinter diesem Video steht, muss man erstmal auf die Idee muss man erstmal kommen, ne?
Ja, hat mir gut gefallen.
Und wir haben quasi einstimmig beschlossen, dass dieser Kollege oder dieser Hörer eine Tasse bekommt. Wir werden dich anschreiben und dann kannst du uns deine Adresse mitteilen. Aber ich glaube, die müsste ich irgendwo sogar noch haben, weil du hast ja auch schon Aufkleber bekommen. Also der Hörer hat ja auch schon Aufkleber bekommen. Die hat er ja schön im Video präsentiert. Wir verlinken das Video in den Shownotes und es ist auf jeden Fall wert, das mal anzuschauen. Und vielleicht auch Inspiration für die nächsten Gewinnspiele für die Hörer, die nicht gewonnen haben. Weil ich finde, das ist sehr kreativ umgesetzt und das ist auf jeden Fall eine Tasse wert.
Ja, da hat sich jemand Mühe gegeben. Wir sind ein bisschen früh dran, weil wir das letzte Mal ein bisschen spät dran waren. Also was die Veröffentlichung der letzten Folge montags und jetzt quasi der Verleihung der Tasse heute betrifft. Aber ich denke mal nicht, dass in den paar Stunden, bis die Kommentare geschlossen sind, noch was kommt. Sollte noch über was überraschend Gutes kommen, wirklich was überraschend Gutes kommen, würde ich eventuell noch mal eine zusätzliche Tasse in den Ring schmeißen. Aber unter den Bedingungen, die wir das letzte Mal eigentlich gesagt haben, ist das Video bis jetzt so unter unseren Gesichtspunkten der Winner.
Ja, unschlagbar. Ehrlich gesagt, also bis jetzt unschlagbar. Ja.
So.
Gut. Dann gehen wir zum nächsten Thema des Housekeepings über. Das ist das Projekt Mac Museum. Für die neuen Hörer, die vielleicht dazugekommen sind, ich bin im Aufbau eines kleinen, halb privaten, halb öffentlichen Mac Museums sozusagen. Und da gab es auch von der Hörerschaft schon immer wieder Einsendungen von diversen älteren Apple-Produkten oder auch Beschreibungen, Kartons, was auch immer. Also alles das, was man eigentlich ausstellen könnte. Und diesmal möchte ich mich beim wohl extrem bekannten Blogger Alexander Olmer bedanken. Der hat mir ein Apple TV der ersten Generation zukommen lassen. Und für alle diejenigen, die noch nicht auf seinem Blog waren, schaut unbedingt mal vorbei. iPhoneBlog.de. Aber ich gehe davon aus, dass sowieso unsere Hörerschaft das Ganze, sagen wir mal, mehrmals täglich besucht.
Ja, zumindest mal den RSS-Feed abonniert hat und wahrscheinlich über seine Stimme schon gestolpert ist, beziehungsweise gehört hat. Er ist ja auch ein Fellow-Podcaster-Kollege. Und er produziert ja ab und zu mal ganz nette Videos. Unter anderem zuletzt ja auch, als er in den Staaten unterwegs war, waren auch ein paar sehr nette Vlogs dabei. Also der ist, ja mein Gott, er lebt ja auch davon. er ist da sehr umtriebig und gut unterwegs, ja.
Genau. Ja, auf jeden Fall ein Besuch wert und ihn etwas genauer zu beobachten. Gut.
Ja, auf dem Wege auch nochmal vielen Dank für die Kommentare zur letzten Folge. Da kam ja doch etwas. Wir hatten ja über die March-Keynote uns nochmal ausgelassen. Da kam ja auch sehr viel interessantes Feedback nochmal in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Da sieht man allerdings auch mal wieder, ja, wie unterschiedlich dann teilweise doch so die Beurteilung der Geräte ist, die vorgestellt wurden. aber es muss ja nicht immer alles jedem gefallen, ja.
Das wäre ja auch schlimm, wenn alle das gleiche Geschmacksmuster hätten oder sich an gleichen Designs orientieren würden oder alles gleich gut finden würden.
Ja, wobei es gibt da, die Produktpaletten sind ja groß genug, ja, da dürfte sich eigentlich für jeden was finden lassen. Selbst wenn das 9.7er iPad Pro jetzt nicht unbedingt das Gerät ist für einen, es gibt ja noch das iPad Air 2 oder aber das iPad Mini oder aber das große Pro, also da sollte eigentlich für jeden was dabei sein.
Also mittlerweile hat Apple ja die Produktpalette so aufgebohrt, dass jeder was finden sollte.
Ja, wobei ich ganz froh bin, dass sie auch wieder ein bisschen was dran geschraubt haben, weil gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir es vom Pro haben oder in der Größe von 9,7 Zoll, wir haben ja wirklich nur noch das iPad Air 2 und das iPad Pro. Und da bin ich auch nicht böse drum, weil da nochmal das erste iPad Air zum Beispiel würde meiner Meinung nach, auch wenn es vom Preis her noch mal ein paar Euro günstiger wäre, keinen Sinn machen, ja, weil die Hardware ist ja nicht mehr so top aktuell. Da noch mal Geld investieren, ich weiß es jetzt nicht, ja.
Ja, das ist richtig.
Ja, das ist ja das Schöne am iPhone 5 SE zum Beispiel. Du hast aktueller, oder nicht durchweg, aber du hast ja wirklich gute Hardware drinne. Zum Großteil aktuell, wir hatten ja auch schon gesprochen, ja, manch einer sagt ja auch, gerade was so die erste Touch-ID-Generation betrifft, die ist ihm sogar lieber. Und da bist du auf jeden Fall, wenn du jetzt ein SE kaufst, was die Hardware betrifft, für die nächsten 2 Jahre auch gut bedient. Ich denke mal so schnell, also jetzt im Herbst oder so wird kein SE-Update mehr kommen. Da musst du dich sowieso bis zum nächsten Update dann gedulden, wenn eins kommt. Ja. Und selbst dann würde ich mal davon ausgehen, je nachdem, welche Hardware dann reintropft, könnte das aktuelle SE eventuell sogar schon wieder wegfallen. Ja. Muss man halt mal abwarten, was da kommt.
Apropos SE und iPad Pro, ich habe mich in der letzten Woche auf den Weg gemacht und mir mal das Ganze im Apple Store angeschaut, also in Hannover in diesem Fall. Und habe mir das als allererstes mal das iPad Pro angeschaut. Und das Erste, was ich natürlich gemacht habe, habe das Ding mal ganz flach auf den Tisch gelegt und habe geschaut, ob der Kamerabump das Ganze zum Wackeln bringt. Und siehe da, dieser Kamerabump hat keine Auswirkung auf die Stabilität des iPhones, also auf die Liegequalität, sage ich jetzt mal, des iPhones, sei schon des iPads. Das Ding wackelt nicht. Also dieser Bump ist wohl nicht so groß, dass er das Gerät zum Kankeln oder zum Wackeln bringen könnte. Hätte mich auch gewundert, wenn Apple das dementsprechend so hoch gemacht hätte, dass es Stabilitätsauswirkungen gehabt hätte.
Ja, das Schöne ist ja auch die Position der Kamera. Wenn die
ist wohl mehr, so weit außen, dass man halt, dass es nicht passiert.
Ja. Wäre die mehr mittig, hättest du natürlich das Problem, ja, weil du je nachdem, wie gesagt, wo dann die Position der Kamera wäre oder der Bump dann wäre, hast du das Problem mit dem Kippeln. Klar, je zentraler oder je mehr mittig halt die Kamera ist, umso mehr Fläche hast du halt oder wie gesagt, je nachdem, wo halt dann die Gewichtsbelastung ist, würde das beim Zeichnen über den ganzen Bildschirm eventuell dann kippeln. So hast du es in einer Ecke, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das Ding kippelt. Es gibt garantiert welche, die das auch schaffen, je nachdem, wo auch dann eventuell eine Hand auf dem Display liegt. Ja, es ist ja jedem auch überlassen oder jeder handhabt es ja auch ein bisschen anders. Also die Gefahr könnte da sein, aber ich denke mal, den Großteil der Nutzer dürfte das nicht groß auffallen. Vor allem nicht, wenn du das Ding sowieso noch in einem Case drin hast. Ja,
ja, also ich hab wirklich lange versucht, das zum Wackeln zu bringen, habe auch die äußersten Kanten gedrückt, also wirklich am äußersten Rand der gegenüberliegenden Kante der Kamera sozusagen. Also ich habe nichts feststellen können, dass es wackelt. Der Mitarbeiter hat mich auch etwas merkwürdig angeguckt, was ich da denn die ganze Zeit mache. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache wohl das Wichtigste, ich teste wohl das Wichtigste im Moment an diesem Gerät, wackelt das Ding oder nicht? Und er guckte mich dann an, nö, wieso soll denn das wackeln? Ja, habe ich auf die Kamera gezeigt, ach, sagt er, das ist Kosmetik, das ist nur Optik. Okay, aber ich finde auch dieses Jammern über diesen Kamerabump ein bisschen übertrieben teilweise, weil es ist auf der Rückseite, du siehst es ja sowieso am wenigsten.
Nein, aber gerade da mit dem Stift hast du wirklich die Problematik, wenn das Ding kippeln sollte, würde mich das verrückt machen, wenn ich, wie gesagt, das auch so kreativ mit dem Stift halt nutzen wollte, dass ich da wirklich viel zeichne oder halt schreibe oder was auch immer mit dem Ding, ja, dann würde mich das echt verrückt machen. Klar, hätte ich da eh wieder ein Case drauf oder dran oder halt auch so diese Hardteile auf der Rückseite, damit mir halt das nicht verkratzt oder so, dann würde der Bump in dem Case untergehen, dann macht das auch wieder nichts. Aber wenn du jemand bist, der das Ding wirklich nackt nutzen will und das würde kippeln, könnte es ein Problem sein, ja.
Ja, ja, klar. Also dann würde ich mich auch drüber aufregen, aber das ist ja im Moment nur eine optische Einschränkung des Gerätes. Also es ist wirklich nur kosmetisch. Es ist nicht jetzt, dass es eine Funktion einschränkt. Ja.
Aber das ist auf jeden Fall was ich mir im Store auch angucken würde, bevor ich es kaufen würde.
Ja.
Weil gerade, wie gesagt, wenn man mit dem Pencil viel machen will oder nutzen will, dann wäre das auch durchaus ein K.O.-Kriterium für mich. Ja, weil wenn das Ding kippelt, das würde mich so dermaßen verrückt machen.
Ja, ja.
Selbst wenn es mich vielleicht nur bei einem von 100 Fällen wirklich stören würde, das würde mich so verrückt machen. Aber naja.
Und da habe ich mir die Displays angeschaut. Also ich habe wirklich die beiden Geräte, das iPad Pro 12,9 und das kleine, nebeneinander gelegt und habe versucht, diese True-Tone-Geschichte zu vergleichen. Also die Anpassung der Farbtemperatur des Displays an die Außenfarbtemperatur, also der Außenfarbumgebung sozusagen, und konnte feststellen, dass mein subjektives Empfinden so war, dass das True Tone Display, also vom kleinen iPad, etwas weniger reflektiert hat. Das mag jetzt nicht an der True Tone Technologie liegen, sondern an anderen Dingen, nehme ich an. Aber dass mir allgemein das Display besser gefallen hat bei gleicher Einstellung der Helligkeit, also das habe ich schon verglichen, ob die identisch eingestellt sind, muss ich sagen, dass das neuere Display vom iPad Pro Mini, ich sag's jetzt mal Mini, etwas besser, etwas satter war und etwas weniger reflektierend war als das große Display. Ist natürlich auch in so einem Geschäft, wo viel Beleuchtung ist, wo viele Neonröhren sind und wo man viel Kunstlicht hat oder quasi nur Kunstlicht hat, immer sehr schwierig, das wirklich zu vergleichen. Aber vielleicht auch gerade in einer schwierigen Umgebung ist es doch vielleicht auch ganz gut, ein guter Härtetest für so ein Display. Und würde ich mich jetzt allein vom Display für ein Gerät entscheiden müssen, von der Displayqualität, würde ich schon zu dem kleineren greifen. Von den Leistungsdaten her würde ich dann eher zum größeren greifen. Also es gibt im Moment eigentlich kein optimales iPad, wenn man so das komplette Line-up haben möchte. Richtig Power und richtig gutes Display gibt es dann quasi auch nicht, weil das große hat ja 4 GB RAM und das kleine hat ja 2 GB RAM. Also wenn man wirklich ein richtig powervolles iPad haben will, muss man schon ein Pro nehmen letztendlich.
Ja. Und wenn du dann auch gerade bei dem 9.7er zu einer etwas größeren RAM-Ausstattung greifen willst, obwohl RAM-Flash, also Speicherplatz-Ausstattung greifen willst, hast du natürlich auch das Problem. Preislich geht der natürlich dann direkt weit nach oben.
Das ist richtig, ja.
Nichts, bist ja auch jenseits der 800 € und das ist dann auch schon mal. Aber das hatten wir auch beim großen iPad Pro ja auch schon gesagt. In der Top-Ausstattung legst du ja richtig ordentlich Geld auf den Teller, ja. Tisch. Auf den Teller.
Richtig. Und dazu kommt noch, dass das größere iPad höher getaktet ist und das kleinere iPad ja weniger Taktung hat. Also das ist etwas niedriger getaktet. Das kommt auch noch dazu. Ja. Das wird sich vielleicht ausgleichen mit der Displaygröße, weil das 12,9 Zoll wird wahrscheinlich auch mehr Power benötigen, um das Ganze mit Pixeln zu befeuern, als das kleine 9,7 Zoll. Aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, dass die Taktung jetzt sich so ein bisschen ausgleicht letztendlich.
Ja, das ist halt die Frage, wie das RAM sich halt auswirkt. Ja. Das hat ja weniger RAM als das 12.9er.
Ja, genau, die Hälfte.
Muss man mal abwarten, was für Auswirkungen das eventuell noch hat. Finde ich auch schade eigentlich, dass sie da nicht bei derselben RAM-Zahl geblieben sind. Aber, ja. Naja, Apple. Die nächste Generation, ja, dann.
Was mir sehr gut gefallen hat, dass die LTE-Version eine andere Designsprache spricht für dieses Antennen-Einheit sozusagen. Sieht beim iPad Pro Mini wesentlich besser aus, haben sie besser umgesetzt. Da hat man jetzt nur so einen kleinen, schmalen Streifen durchgehen. Und beim alten Design quasi vom iPad Pro, 12,9 Zoll, haben sie quasi dieses Design übernommen vom iPad Air 2, dass die Geräte sich auch so vom Design so stark unterscheiden, in Anführungsstrichen stark. Ja gut, muss man auch mit klarkommen.
Ja. Hattest du eine Möglichkeit, dir auch nochmal die kleine Tastatur anzugucken?
Ich habe es mir kurz angeguckt, ist im Endeffekt identisch mit der großen letztendlich vom Aussehen her, nur dass sie halt kleiner ist, auf das Gerät angepasst. Hat natürlich das größte Manko, wie wir schon so oft drüber gemeckert haben, das englische Tastaturlayout und dass die Mitarbeiter sich nicht in Grund und Boden schämen, das Ding noch zu präsentieren. Also wenn ich dort arbeiten würde, würde ich mich als Verkäufer und von der Tastatur weit entfernen und von dem Stück Technik Abstand nehmen. Ich würde mich echt schämen, dass sie wirklich das in Deutschland einpreisen.
Ja, vor allem, es gibt ja auch keine Third-Party-Tastatur mit dem Smart-Connector für das kleine oder für das 9.7er.
Ja, noch nicht.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich hätte ja eigentlich drauf gewartet, dass Logitech auch dann zum Start zum Verkaufsstart des iPads dann auch was Eigenes am Start hätte. Da wäre mal ganz interessant zu wissen, wie die Verkaufszahlen bei Logitech sind für ihre Tastatur mit Smart Connector für das große iPad Pro. Ja, die sind ja auch nicht mit an Bord. Ich bin mal gespannt, ob da in naher Zukunft generell was kommt von Third Parties, weil du hast ja den Riesenvorteil, ja, es gibt so viele, die auf Bluetooth basieren, die vor allem auch schon am Markt sind mit Tastaturen fürs iPad Air 2 zum Beispiel, die ja nicht viel Anpassungsarbeit erfordern, um da die halt dann in Zukunft für das iPad Pro in 9.7 anzubieten. Von daher glaube ich eher mal, dass das doch sehr übersichtlich bleiben wird.
Ist von auszugehen, ja.
Und da hast du halt auch noch den Vorteil, die Bluetooth-Tastatur kannst du zur Not auch noch mal mit einem anderen Gerät verwenden.
Ja, du bist halt mehr oder weniger unabhängig vom Device, das stimmt, ja. Gut, dann habe ich mir kurz das iPhone SE angeschaut. Designtechnisch gab es da jetzt keine großen Überraschungen. Das Gerät liegt gut in der Hand, gewohnte Apple-Qualität vom iPhone 5 letztendlich. Die Kanten haben sich ein bisschen abgerundet auf der Rückseite. Ich finde, das merkt man auch, wenn man es in der Hand hat. Ansonsten wunderschönes Gerät. Gibt es nichts dran zu meckern an dem Produkt, finde ich. Und die Geräte waren auch jedenfalls in Hannover recht verknappt. Also die waren sehr schnell weg. iPad Pros waren noch in allen Variationen, auch in allen Farben genügend da. Was wirklich knapp war, das waren die 64er iPhone SE. Da waren gewisse Farben total schnell weg. Also Space Gray war nicht mehr verfügbar. Rosé Gold war großartig verfügbar. Und die 16er waren dort auch in großen Mengen verfügbar. Also die Tendenz geht schon dahin, jedenfalls in dem Laden, nach Aussage des Verkäufers, dass die 64er schnell weg waren. Gut, wundert mich nicht. Wenn ich mir so ein Gerät kaufen würde, würde für mich auch nur die 64er-Version in Frage kommen letztendlich.
Ja. Ich würde mir wünschen, dass Apple von den 16 weggeht und standardmäßig 32 reinhaut. Aber
ja, das aber ist das halt hat so ein Wunsch. Verkaufstechnische Gründe.
mein Gott, da würden sie halt ein paar Dollar weniger pro Gerät verdienen, ja. Scheiß drauf.
Ja, aber ich denke, wenn sie das tun würden, ich denke, das hat rein wirtschaftliche und verkaufstechnische Gründe. Ja, was heißt Scheiß drauf? Die müssen sehen, dass sie noch profitabel bleiben letztendlich. Ich meine, was sie ohne weiteres sind, aber ich weiß nicht, wenn ich in der Position sitzen würde, das zu entscheiden, ob ich nicht genauso reagieren würde wie Apple. Man muss sich immer die Frage stellen, was passiert, wenn man selbst in der Situation wäre.
Ja, die Frage ist ja auch, ist 16 Gigabyte wirklich nur ein Alibi oder ist das nur ein Alibi-Angebot? Wir haben es halt im Programm, wollen aber über die Größe die Leute zu den größeren drücken, ja, weil wir da auch mehr Geld mit verdienen.
Ich denke, das ist der Schachzug, das will der Bild tun.
Ja. Ja, aber das ist, das ist so, keine Ahnung, 1998.
Ja, gut, ich meine, der 16er ist so ein klassisches Vertragshandy, so ein 1-Euro-Ding, ne?
Ja, aber trotzdem, das macht eigentlich keinen Sinn mehr. Klar gibt's Leute, die sagen, wir reichen die 16 dicke aus, ja, ich stream meinen ganzen Scheiß und hab fette Verträge mit Inklusivvolumen ohne Ende. Ja, aber nee, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist echt mit so einem Punkt, ja, da muss Apple mal aufwachen, würde ich sagen.
Obwohl ich ein Beratungsgespräch quasi miterlebt habe, wo ich sagen musste, der Verkäufer hat wirklich auch die wichtigsten Fragen gestellt. Was wollen Sie mit dem Gerät machen? Machen Sie viel Bilder? Wollen Sie Videos machen? Etc. Und das war so eine Dame, ja, so mittleren Alters. Und die hat gesagt, ja, ich mache nur E-Mail, ich mache nur WhatsApp und ich mache nur iMessage mit dem Gerät, mehr nicht. Und fragte er wirklich, also was mich auch verwundert hat, ja, und warum wollen Sie jetzt ein neues Gerät haben? Also das ist ja eigentlich, es wundert mich wirklich, dass das ein Verkäufer die Frage stellt, weil wenn ich schon einen Kunden da stehen habe, der wirklich kurz davor ist zu kaufen, dann stelle ich nicht so eine Frage, warum wollen Sie jetzt ein neues Gerät haben, was natürlich fair ist dem Kunden gegenüber, aber was garantiert Apple so nicht vorgesehen hat, dass der so eine Frage stellt. Weil sie kam vom iPhone 5S und dann sagte sie doch, ja, ich will nur ein neues Gerät haben wegen der Farbe. Und sie hat dann letztendlich ein 16 Gigabyte Roségold genommen.
Mhm.
Okay, ist auch ein Argument. Und finde ich gut, dass der Verkäufer gesagt hat, dann reicht ein 16 Gigabyte, wenn sie wirklich nur diese Kommunikationsanforderungen an das Gerät haben.
Ja. Und da kannst du dann ja, was heißt froh sein, aber der Junge war auf jeden Fall auf Zack, weil das ist ja auch wieder so ein Ding, ja, zufriedener Kunde, auch wenn er ohne jetzt was zu kaufen aus dem Laden rausgegangen wäre, der kommt auf jeden Fall nochmal. Und das ist auf jeden Fall immer noch besser, als wenn du hier mit Druck und Gewalt in Anführungszeichen halt hier so ein Upselling irgendwo machst und versuchst halt dem Kunden was aufs Auge zu drücken, was eigentlich für ihn keinen Sinn macht, ja. Ja. Spätestens dann, wenn er in 2 Wochen zu Hause den Schluss dann für sich selbst auch zieht, ja, wird er sich zumindest mal überlegen, ob er bei demselben Laden bzw. Verkäufer halt nochmal aufschlägt oder sich halt einen anderen sucht, ja. Deswegen ist schön zu hören, aber sowas würde ich dann auch, muss ich sagen, als Kunde erwarten, ja, dass dann da auch entsprechend Beratung stattfindet. Und ja, nicht jeder wird es so machen, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ja.
Ja, klar, logisch. Mhm. Gut, gut. Ach so, die Nylonbänder habe ich mir angeguckt. Ist jetzt nicht so ganz mein Geschmack.
Das ist wirklich Geschmackssache, ja.
Richtig, aber die Verarbeitungsqualität ist wieder grandios. Also da kann man nicht meckern. Ich muss sagen, das ist wieder top. Also ich habe es mir wirklich sehr genau angeguckt. Gibt es nichts dran auszusetzen. Geschmack ist auf einer ganz anderen Sache. Ich habe es mir wirklich nur aus dem Aspekt hin angeschaut, ob die Qualität gut ist. Und da muss ich sagen, Hut ab, wieder gut umgesetzt.
Ja, das ist ja generell was auch von vielen aus der Uhren- und teilweise ja auch Modewelt kommt, dass halt Apple gerade mit den Bändern, egal ob jetzt die Leder oder gerade auch die Stahlbänder, die sie haben, da voll den Vogel abgeschossen haben und dass sich da andere Hersteller durchaus mal eine Scheibe auch an Apple abschneiden können. Gerade die Bänder werden ja eigentlich von allen durchweg nur gelobt. Ja, klar, manch eine kann dann zum Beispiel mit den Loops und mit dem Magnet nichts anfangen. Aber das ist ja dann auch wieder so eine persönliche Geschmacksgeschichte. Ja, andere sind da voll total begeistert. Aber von der technischen Umsetzung und von der Idee her, gerade auch bei den Stahlbändern, ist das Top-Design. Ja? Da kannst du echt nicht meckern. Ja,
ja, absolut.
Ja, ja. Aber wo du gerade dein Hands-on hattest mit den neuen Geräten von Apple. Ich hatte gestern die Möglichkeit, mir eine DJI Inspire One mal ein bisschen ausführlich anzugucken. auch anzufassen, allerdings nicht selbst fliegen. Das durfte ich dann leider nicht. Ja.
Okay.
Ich habe mich dann auch gefragt, gerade diese Geräte machen das Fliegen ja eigentlich einfach. Klar, für jemanden, der noch nie eine Drohne mal außer ein bisschen durch die Luft bewegen geflogen hat, okay, ja, muss man so ein, gerade so ein, so eine Inspire One vielleicht nicht in die Hand drücken. Ja, es sind ja doch ein paar Euro, die dann durch die Luft bewegt werden. Aber ja, so viel Technik, wie da drin steckt, ja, macht es ja eigentlich auch den Einstieg relativ einfach. Aber wie gesagt, ich konnte mir das Gerät mal in Ruhe angucken, habe die Fernbedienung gesehen, habe das auch gesehen, wie das im Zusammenhang mit einem iPad Mini halt da betrieben wurde, konnte mir die Software angucken und habe die auch in Aktion gesehen und dann auch die Videoaufnahmen, die gemacht wurden. Und ey, Freunde, das Ding ist ja so eine hammergeile Technik, gerade auch mit den Landebeinen, die dann nach oben weggehen während dem Flug, ja, um da halt ein wirklich freies Flug Videofeld zu präsentieren, also ein freies Bild, ja, ja, nichts im Weg und so. Hammer, ja, wirklich Hammer. Also da siehst du auch, wo das Geld hingeht. Klar, die könnten die auch theoretisch ein paar Euro günstiger verkaufen, aber wieso? Ja, das ist eigentlich gerade in diesem Semi, in Anführungszeichen semi-professionellen Bereich, ist das ja die Drohne schlechthin in meinen Augen. Nicht ohne Grund. Okay, es gibt andere Hersteller, die jetzt mittlerweile da in dem Segment auch gut aufgestellt sind. 3D-Robotics zum Beispiel, die auch sehr viel interessant an der Software machen. Ja, mit Verfolgung, mit Objektumkreisung und sowas, ja, was wirklich quasi über One-Touch dann die Drohne von selbst ausführt. Trotzdem, gerade was Design und was was Technik betrifft, DJI immer noch weit die Nase vorne. Wie gesagt, andere holen auf. Ich hatte eben 3D-Robotics schon genannt. Es gibt ja UNEC oder wie auch immer die sich aussprechen, ja auch noch, mit denen sich übrigens DJI gerade so ein bisschen Patentstreit Patentstreitigkeiten liefert. Die haben ja Klage eingereicht gegen UNEC, weil die gegen zwei Patente sind, glaube ich, verstoßen, zumindest mal im Verständnis von DJI. Ich habe mich sowieso gewundert, ja, dass UNEC mit ihren Produkten gerade auf dem amerikanischen Markt bis jetzt so relativ unbehelligt zugange gehen konnte, weil da doch die ein oder andere Anleihe, zumindest mal für mein Laienverständnis, stark zu sehen ist, die sie an DJI sich geholt haben oder Ideen. Wobei, muss man auch wieder sagen, warum sollte man sich nicht an dem Marktführer in dem Bereich orientieren? Ist meiner Meinung nach legitim.
Es ist eine schmale Gratwanderung zwischen inspirieren und zwischen kopieren. Ja. Da muss man immer ein bisschen differenzieren.
Ja. Wie gesagt, da ist DJI und UNEC gerade so ein bisschen oder demnächst vor Gericht ein bisschen zugange. Nichtsdestotrotz, die Inspire One, wir hatten da ja auch in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, für mich vom Design her immer noch ein sehr interessantes Gerät. Geht ja so auch so ein bisschen in diese vom Design her futuristische Ecke, auch einen anderen Weg als ihre Phantom, die sie jetzt im Angebot haben. Wobei die Phantom 4 ich gestern auch ganz kurz gesehen habe. Klar, sehr interessantes Gerät, preislich nochmal attraktiver, auch wenn es immer noch sehr viel Geld ist. Trotzdem bin ich dann mehr an der Inspire hängen geblieben, weil das ist so ein Gerät, was ich live noch nie gesehen habe und schon gar nicht geflogen gesehen habe. Und das war schon sehr spannend, gerade auch mit den Aufnahmen, die sie gemacht haben, zu sehen, wie das Ding in Aktion einfach unterwegs ist. Auch was die Geräuschentwicklung betrifft, ja, die Motoren machen ja dann doch schon eine ordentliche Geräuschkulisse, was in Videos teilweise nicht so gut rüberkommt, die man sich so bei YouTube mal angucken kann, je nach Mikrofon etc., Soundquelle, beziehungsweise mit welcher Technik das aufgenommen wurde, ja, kommt das doch anders rüber als jetzt in, wie gesagt, jetzt live gestern. Es ist natürlich, es ist jetzt, wenn du das nicht wirklich irgendwie hier zum Baustellenkontrolle oder so, der Ton, ja, kannst du da einfach nicht nutzen, ja, denn die Motoren. Aber gerade diese Aerial oder diese Luftaufnahmen sind ja eh nicht dafür gedacht, dass du mit dem Originalton arbeitest, ja, von daher ist das ja eigentlich kein Problem. Ja.
Ja.
Was sie gestern auch da hatten, war dieses, also für diese DJI-Kameras, diese Handstick, mit dem, wo du das Gimbal dann dran machst. ganz interessant, aber gerade für den Preis, den sie ausrufen, ja, ich weiß nicht. Ja, da gibt's, glaube ich, andere Lösungen, wie von, wie heißt die Firma? Irgendwas mit F, Phytec oder so ähnlich, die bieten ja Gimbals zum Beispiel für eine GoPro an oder aber auch für Micro Four Thirds Kameras, beziehungsweise Sony NX. Da würde ich da wahrscheinlich dann eher dazu greifen, als mir zum Beispiel jetzt diese DJ Osmo zu kaufen. Gerade auch was den Ton betrifft, du musst da auf jeden Fall mit einem externen Mikro arbeiten. Der integrierte Ton bei der Osmo, wie gesagt, ist alle für mein Verhältnis ja nicht zu gebrauchen. Ja, du müsstest da definitiv mit einem externen Mikro arbeiten, was auch kein Problem ist. Wenn man mal so ein Rode oder so zum Beispiel anschließt, kriegt man da wirklich einen vernünftigen Ton auch mit hin. Ansonsten gerade die Gimbal-Funktion sehr spannend. Ja, ich bin da auch auf den Geschmack gekommen. Ja, aber gerade in dem Bereich halt Third Party und halt Equipment, was ich schon habe. Aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, für Hobby ist es eigentlich, zumindest mal für die Kohle, die ich ausgeben würde, ist mir es zu teuer.
Ja, das stimmt. Und im Moment sind sie gerade noch daran, ein Gesetz rausbringen zu wollen, dass alle Drohnen, die über 500 Gramm sind, registrierungspflichtig zu machen. Und fragt man sich, was kommen da für Auflagen für denjenigen, der jetzt eine Drohne hat, die über 500 Gramm sind? Was will der Vaterstaater wieder für Restriktionen erheben? Was muss man alles mitbringen? Muss man da jetzt vielleicht sogar noch irgendwann einen Drohnenführerschein machen? Wie hoch wollen die das schrauben? Das ist die Frage. Ne?
Ja, okay, in den Staaten gab es ja schon eine Regelung, die wurde jetzt ein bisschen zurückgedreht, dass du halt Drohnen über einen gewissen Gewicht halt registrieren musst.
Ja.
Du musstest halt keinen Führerschein machen, aber du musst halt die Drohne registrieren, ja, damit, wenn was irgendwo passiert, ja, dann halt auch nachvollziehbar ist, wer was wo mit seiner Drohne gemacht hat. Es gibt halt No-Fly-Zones, das kannst du über die DJI-Software auch, oder kann DJI über die Software auch einspielen, dass du zum Beispiel in Nähe von Flughäfen nicht starten kannst, beziehungsweise nicht in diesen Geofence halt reinfliegen kannst, Kernkraftwerke, generell halt, wie gesagt, diese No-Fly-Zones, dass da dank der GPS-Steuerung, die das Gerät halt nun mal einfach hat, ja, dann einfach, ja, Halt ist vor diesem Zaun, also imaginären Zaun, ja, vor dieser Grenze, die halt in der Software hinterlegt ist. Macht meiner Meinung nach Sinn, ja, wenn man mal überlegt, oder auch wenn halt die Möglichkeit besteht, über Software halt kurzfristig eventuell auch mal ein Update noch einzuspielen und da halt No-Fly-Zones einzurichten. Die hatten jetzt gerade auch einen Bericht, den ich gesehen habe, über Waldbrände, ja, wo dann Hobbypiloten mit ihren Drohnen wegen den coolen Bildern halt über die Waldbrände fliegen und dann wegen der Gefahr, die einfach besteht, auch von so Drohnen, dann teilweise halt, wenn halt so Objekte unterwegs sind, ja, wegen der Unfallgefahr, dann Löschflugzeuge oder Hubschrauber nicht fliegen dürfen, ja, weil einfach die Gefahr zu groß ist, dass in so ein Ding reinfliegen und da eventuell ein Unfall passiert, ja, und dann halt Personen noch zusätzlich zu Schaden kommen können. Und dann verzögern sich halt zum Beispiel solche Löscharbeiten. Das sind halt so Beispiele aus Australien, aus den Staaten, die halt jetzt kamen. Da finde ich dann auch relativ so kurzfristig einspielbare Geofences ja dann recht sinnvoll, weil es macht einfach keinen Sinn, dass da jemand privat mit seinem Ding da rumfliegt. Ja. Was ich zum Beispiel auch eine sehr spannende Geschichte finde, es gibt auch Versuche hier in Deutschland schon mit Drohnen, gerade im Erntebereich, dass man halt mit Drohnen die Ackerflächen zum Beispiel vorher abfliegt, um halt zu gucken, sind da irgendwo Kleintiere oder gerade Rehkitz oder sowas abgelegt, ja, von der Mutter, nicht, dass du da mit deinem Erntegerät halt das Kitz halt entweder schwer verletzt oder halt tötest, ja. Mhm. Das sind halt so Sachen, die auch momentan auch in Deutschland in der Erprobungsphase sind und das sind halt so ganz spannende Sachen halt auch für den Bereich, wo man eventuell auf Drohnen treffen kann, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet, ja. Oder wo der Pilot nicht irgendwie so ein Hobbyflieger wäre wie unser eins, sondern eventuell halt, wie gesagt, der Bauer, dem das Ding gehört, oder einer seiner Mitarbeiter, der dann im Vorfeld halt mal kurz die Ecke abfliegt, um zu gucken, ob da irgendwo was versteckt ist, ja. Das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, ja.
Absolut, ja.
Ja. Was ich zuletzt auch wieder gehört habe, ist über drei Ecken, dass hier teilweise bei uns ja von einigen Architekten Drohnen schon eingesetzt werden, gerade um halt so einmal halt für ihre Kunden so den Baufortschritt, gerade bei Großprojekten halt zu dokumentieren, beziehungsweise da auch zu überprüfen, ob die Dienstleister halt die Leistungen erbringen, die halt vereinbart sind, auch zeitgemäß. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte.
Ja. Ja, klar. Ich meine, das ist jetzt ja nicht nur ein Spaß, das ist ja in vielen Bereichen auch wirklich ein Werkzeug geworden. Mhm.
Ne? Ja. Und hätte ich jetzt gerade so, was diese in Anführungszeichen Hobbydrohnen betrifft, oder was weiß ich, aber damit hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht gerechnet. Aber die Technik wird ja immer wesentlich besser. Gerade auch, was das autonome Fliegen betrifft. Ja, wenn man mal guckt, wie 3D-Robotics zum Beispiel an ihre Software da arbeitet und wirklich sehr interessante Sachen am Start hat, ja, die, denke ich mal, von anderen jetzt auch nach und nach kommen. Ja, UNIC bietet auch was an, DJI arbeitet auch dran, beziehungsweise hat ähnliche Sachen schon. Das ist bei 3D-Robotics zum Beispiel, gibt es einen Selfie-Mode mit der Drohne. Hm. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, okay, Selfie, nicht unbedingt so jetzt mein Ding, aber wenn man das mal so in Aktion erlebt, auch so, wie dann das Ergebnis ist, dass die Drohne dann selbstständig dich im Bild behält und dann weg und wieder zu oder so. Sehr interessant, ja, kann man auch sehr schöne Kameraeinstellungen mitmachen. Die Lilly kommt ja demnächst hoffentlich irgendwann mal auf den Markt. Das ist ja diese kleine Drohne, die ja auch gerade mit diesen Verfolgungs- oder Vorausflug-Eigenschaften selbstständig ja dann auch gerade beworben wird. Gerade was so jetzt Sportarten betrifft, beim Ski oder beim Radfahren oder so, wird das ja viel beworben. Das sind so Sachen, bin ich echt mal gespannt, vor allem wenn die Preise noch ein bisschen nach unten kommen. Weil ich zum Beispiel für mein Verständnis hätte von der Drohne her eigentlich gerne so eine Phantom 4, noch lieber den Inspire One, ja, oder von 3D Robotics ein Solo zum Beispiel, oder diese UNIC H oder so sind auch ganz interessant, aber das sind alles Drohnen, die fangen über 1000 Euro an, ja.
Ja, wobei das ja, wenn man sich das Leistungsspektrum anschaut, nicht überteuert ist. Das ist, ich finde es immer noch angemessen.
Das ist jetzt in dem Bereich, sind das die üblichen Marktpreise. Ich denke mal, wie gesagt, in den nächsten Jahren könnte da, oder wird da definitiv noch was nach unten auf jeden Fall stattfinden. Wenn man überlegt, wie sich zum Beispiel die Phantom 3 in den Staaten entwickelt hat, du kriegst sie teilweise schon für um die $500. Das sind keine Preise, wie sie hier ausgerufen werden. Ich glaube, das günstigste waren irgendwas zwischen 800 und 900 Euro, die ich jetzt für die Phantom 3 gesehen habe. Aber in den Staaten, wie gesagt, liegt die irgendwo zwischen 500 und 600 Dollar und das ist natürlich schon ein Preis, auch für die Technik, die du bekommst. Passt, ja, gerade mit einem Gimbal, GoPro dran oder so, ja, oder auch die eigene Lösung von DJI. Das sind dann Preise, wo ich sage, okay, da kann man schwach werden. Aber das sind bei weitem keine Preise, die irgendwann mal für eine Inspire One ausgerufen werden. In so Traumausstattungen liegt die ja so um die 3.500 Euro, ja. Hm. Ist, glaube ich, so aktuell der Preis. Und das sind, sorry, ja.
Ja, wenn man mal im Lotto gewinnt, dann
ja, kann man sowas definitiv machen. Aber wie gesagt, ich bin total begeistert. Das, was ich gesehen habe von DJI, hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wenn bei mir mal diese Drohne wirklich aktuell werden sollte, dass auf jeden Fall ein Hersteller ist, der für mich ganz oben auf der Liste steht. Auch gerade was die Integration und die Zusammenarbeit mit Apple betrifft. Da haben wir ja auch schon in den letzten Folgen mal drüber gesprochen, dass die jetzt da diese Kooperation machen mit DJI in Stores, in Apple Stores, geschultes Verkaufspersonal, dass da, wie gesagt, diese Zusammenarbeit oder die Integration von Apple-Produkten und Softwarelösungen in die DJI-Plattform, das ist eigentlich auch so ein Ding. Gerade wenn du eh schon zum Beispiel so ein iPad Mini hast oder so, was du dann als Display nutzen kannst, das ist eigentlich DJI so das Ding, ja, wo du sagst, okay, dann ist das so für mich die Lösung, ja. Und wie bei Apple-Produkten generell, musst du dann halt ein paar Dollar mehr ausgeben, ja.
Ja, aber gut, das genau. Tue ich dann auch gerne.
Ja, aber so viel dazu.
So viel dazu. Das nächste Thema, was wir so kurz anschneiden wollen, ich denke, da können wir auch nicht intensiv genug drauf eingehen, aber ich wollte es halt vollständigkeitshalber hier heute drin haben. 40 Jahre Apple, ja. Mhm. Ein langer Zeitraum. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so überschlage, ich bin gut 20 Jahre dabei.
Ja, kommt hin. Ja, bei mir ist es nicht ganz so lange. Aber ich bin ja auch schon ein paar Jährchen dabei. Wenn ich mal zurückblicke, für mich der erste Kontakt oder das erste Mal, dass ich mich wirklich wo ich mir überlegt habe, ein Apple zu kaufen, war ja wirklich, als die bunten iMacs kamen. Mhm. Hallo, ja. Ich wollte gerade fragen, ob du noch da bist. Ja.
Ich bin noch da. Ich wollte deinen Ausführungen aufmerksam lauschen.
Ja, gerade mit dem transparenten Gehäuse und diese All-in-One-Lösung fand ich damals sehr faszinierend. Und es wurde noch nichts draus, weil es dann doch das Budget gesprengt hätte. Und man hatte im Bekanntenkreis keinen, der auch nur annähernd irgendwas mit einem Apple, mit einem Mac oder mit macOS zu tun hatte. Da hat man dann doch gesagt, nee, dann lass da mal die Finger weg. Ja. wenn da so auch aus dem Bekanntenkreis oder Freundeskreis so ein bisschen der Rückhalt fehlt, beziehungsweise die Möglichkeit eventuell fehlt, da halt auch mal auf Wissen zurückzugreifen, ja, was einem fehlt, ist halt schon eine etwas schwierige Geschichte. Ja. Bei mir der Einstieg dann später mit dem PowerBook, da hatte man sich dann auch ausführlich mit dem Thema vorher beschäftigt. Ja. Dann hatte man auch im Bekanntenkreis schon mal einen, der ein bisschen Erfahrung halt der halt Macs zu Hause hatte. Da war das eine andere Geschichte. Ja. Ich habe zwar dann auch keinen gefragt nach irgendwelchen Tipps, Tricks oder Software, dann habe mir das dann auch alles selbst erarbeitet, aber da wäre zur Not auf jeden Fall noch jemand da gewesen, den man hätte fragen können. Ja. Aber damals, wie gesagt.
Ich glaube, mein erster Mac war der Mac SE. Oder ich glaube sogar noch, ich weiß es jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ich habe mir das damals auch notiert, was ich so hatte, dass ich es nicht wieder vergesse. Ich muss mal nachschlagen. Ich habe mir so eine Mac-History aufgeschrieben, was so meine Macs waren, weil ich habe relativ oft gewechselt. Und ich muss zugeben, damals hat man die sich auch gebraucht gekauft, weil wenn man da sich so ein Quadra geholt hat, ich kann mich noch an den Quadra 5200 erinnern, der hat damals schon neu richtig, richtig, richtig Schotter gekostet. Das war nicht im Budget, da musste man auf gebrauchte Macs ausweichen. Und da ist man dann auch teilweise auf Macs umgestiegen, die dann noch so eine PC-Karte drin hatten. Ich weiß noch, dass ich einen Mac hatte mit einer 486er-Karte drin, um wirklich auch noch Windows 3.11 nativ laufen lassen zu können. Das war ja damals notwendig, weil die Prozessorarchitektur komplett unterschiedlich war. Die waren richtig teuer mit dieser PC-Karte da drin etc., wo man dann umschalten konnte. Da hat man richtig Geld auf den Tisch gelegt und die konnte man sich neu gar nicht leisten. Also ich konnte mir das jedenfalls damals neu gar nicht leisten.
Nicht nur du. Das ging oder ging mir ja ähnlich, beziehungsweise sehr vielen anderen auch, wahrscheinlich auch von unseren Hörern. Aber wo du gerade gesagt hast, hier mit der PC-Karte, das gab es ja für den Amiga damals auch, ja. Da gab es ja auch noch die PC-Erweiterungskarte. Du hattest dann quasi einen zweiten Rechner auf dem Slot dann noch stecken und konntest dann da arbeiten. Hatte ich persönlich auch nie, ja, weil ich wollte dann auch nicht mit Windows arbeiten, wenn ich was anderes im Einsatz habe. Klar, Apple hat es dann einen bei dem Umstieg auf Intel sehr einfach gemacht, beziehungsweise halt dann als Softwarelösungen wie Parallels oder so kamen. Du hast ja dann quasi nur noch per Software emuliert, ja, was natürlich auch eine sehr schöne Sache ist. Ja.
Aber diese PC-Kartengeschichte, die hatte in gewissen Kreisen sehr großen Anklang gefunden. Mhm. Ich weiß ganz genau damals, dass eine Werbeagentur davon ein paar im Einsatz hatte, weil sie quasi dann ihre ganze Organisationssoftware, ihre ganze Buchhaltung quasi zwangsmäßig auf Windows betreiben mussten. Und da haben sie dann halt so Geräte mit der PC-Karte eingesetzt und haben dann mit Windows gearbeitet. Und wenn sie dann wieder in diese kreativen Geschichten unterwegs waren, PageMaker, Quark Express, was es damals alles gab, dann sind sie quasi wieder auf das macOS zurückgegangen. Also das hatte schon irgendwo in gewissen Nischen eine Daseinsberechtigung.
Definitiv, ja, die Nachfrage war da. Ich glaube, die haben sich auch nicht schlecht verkauft. Ja. Also von daher, Nachfrage war da. Für mich wäre es jetzt nichts gewesen, wobei ich ja auch die Geräte, sei es jetzt Amiga oder dann, wie gesagt, später das PC oder PowerBook, ja, alles nur privat genutzt habe. Ja. Im geschäftlichen Umfeld, wenn ich dran denke, mein erster Kontakt mit einer EDV in einem Unternehmen war eine AS400. Mhm. Da wurde dann Tama, oder die gab es ja dann auch als entweder halt als diese Lösung mit den Terminals, beziehungsweise später dann auch als die Steckkarten für den PC. Ja, das war so der nächste Schritt. Ja, du hast dann dein AS400 in den PC gesteckt und konntest dann da halt parallel mitarbeiten. Hattest deine Windows-Umgebung, beziehungsweise dann die AS400 als Steckkarte in deinem PC drinne. Wenn man mal überlegt, alleine wie sich da ja das Umfeld entwickelt hat, und auch gerade jetzt in Bezug auf SAP, ja, und wie da der Weg ist, den SAP jetzt gerade geht. Und ja, ist schon.
Ja, vor allen Dingen, das waren ja so, da musste man diese Terminal-Emulationskarten, wie du eben sagtest, so hießen die, glaube ich.
Ja.
Und um an das Mainframe zu kommen, was allein diese Emulationskarte gekostet hat, inklusive dieser Software, also ich glaube, die Firma Irma, also IRMA, Irma für Mainframe war damals so führend in dem Bereich. Da hat, glaube ich, das Bundle aus Software und aus Karte, ich glaube, 2.500 DM gekostet,
ja,
nur um an den Großrechner, zu kommen, was man heute quasi gar nicht mehr braucht, weil AS400 schon jahrelang nicht mehr im Einsatz ist oder auch Mainframes in dem Sinne gar nicht mehr aktuell am Laufen sind. Das war schon eine spannende Zeit damals, ja.
Ja, vor allem wenn man überlegt, wie sich die Zeit entwickelt hat, ja, was du damals wirklich so State of the Art, ja, okay, als ich damals mit der, das war auch keine State of the Art, als ich mit dem System gearbeitet habe, aber was du heute hast, ja, das ist schon echt erstaunlich, vor allem auch gerade, was jetzt alles über Web geht. Ja. Selbst SAP kannst du teilweise heute übers Web oder über ein Frontend, übers Web benutzen. Ja. Wenn man mal guckt, wie es Microsoft in die Cloud gezogen hat, ja, auch gerade was Office 365 und Outlook betrifft, das sind natürlich schon Möglichkeiten, die du heute hast, wenn man da mal alleine so 10, 15 Jahre zurückdenkt.
Ja.
Ja, schon erstaunlich. Aber wenn man jetzt mal 40 Jahre zurückdenkt, wie Apple damals angefangen hat, wie die Geschichte von Apple war und wie sie heute dastehen. Also Respekt, ja, Hut ab.
Absolut, ja. Gut, ich glaube, da gehen wir jetzt nicht ganz so tief drauf ein, sonst sprengt das den zeitlichen Rahmen. Das wäre ja schon fast mal eine Sondersendung wert, aber okay, mit den Begrifflichkeiten der Sondersendung sollten wir
sehr inflationär umgehen, ja.
oder nicht inflationär umgehen.
Ja. Ach, aber apropos inflationär, mit so einer unserer Lieblings-Elektro-Autobauer, Tesla,
ja.
Da hatte ich dich ja zuletzt mal gefragt, was du abends so vorhast. Die haben ja jetzt ihre erste Veranstaltung gehabt, wo sie das Model 3 vorgestellt haben. Elon Musk hat ja auch gesagt, das ist nur Teil 1 von zwei Teilen. Die haben jetzt Model 3 vorgestellt und hatten im Vorfeld ja schon angefangen, in ihren Stores den Vorverkauf zu starten, unter anderem ja auch in Deutschland. Und da haben sich ja teilweise Szenen abgespielt, beziehungsweise Bilder ergeben, dass Leute wirklich Schlange gestanden haben vor dem Store, um sich ein Model 3 vorzubestellen. Und du musstest ja auch hier so eine Anzahlung machen von $1,000 für das Model 3, wenn du vorbestellt hast. Und die hatten ja da wirklich innerhalb kürzester Zeit ihre ersten 100.000 Stück schon im Vorverkauf platziert, waren dann, glaube ich, während der Veranstaltung irgendwo zwischen 130.000 und 150.000.
Ich glaube, Endzahlen sind 180.000, die derzeit vorverkauft sind.
Nein, es sind sogar mehr. Es waren zuletzt 198, also knapp unter 200.000 Geräte, sage ich schon. Ja, das ist ja auch so eine Parallele zu Apple. Ja, Apple macht ein neues iPhone, Schlangen vorm Store. Tesla macht das Model 3 oder startet einen Vorverkauf für das Model 3, Schlangen vorm Store. Ja, so Vergleiche wurden dann auch gezogen zu Apple. Beziehungsweise zwischen Elon Musk und teilweise Steve Jobs werden ja auch Vergleiche gezogen. Schon sehr erstaunlich, alleine wenn du mal überlegst, ja, diese sagen wir mal 200.000 vorbestellten Autos, ja, mal $1,000 Anzahlung, ist ja schon mal eine ganz interessante Zahl, aber wenn du diese Vorbestellerzahl mal den zu erwartenden Verkaufspreis rechnest, und der fängt ja bei $35.000 an.
Ja, das ist der Grundpreis vom Einstiegsmodell,
genau.
Quasi.
Genau, es wird einige geben, die wahrscheinlich auch hier nicht das Grundmodell, sondern halt ein bisschen mehr Ausstattung beziehungsweise eine andere Batterie etc. gekauft haben. Dementsprechend geht der Preis nach oben. Aber wenn du das mal multiplizierst, mal die 35.000 und dann mal siehst, wie viel Billionen an Dollar an Vorbestellungen da jetzt da sind. Holla, die Waldfee. Ich hoffe mal, dass Tesla ist ja leider nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie ihre Termine auch so einhalten, wie sie sie planen. Ja, beim Model X hat man es ja auch schon gesehen, kam es leider zu Verzögerungen. Angekündigt ist ja jetzt Model 3 zum Q3, also zum dritten Quartal 2017. Ich hoffe mal, dass sie das halten können oder dass die Verschiebung nicht zu weit sein wird, weil wäre schon schade, vor allem gerade in Bezug auf das Model 3, vielleicht nicht unbedingt so die beste PR, die man haben kann. Tesla bzw. Elon Musk will ja damit wirklich so das Elektroauto für die Masse anbieten, bauen und verkaufen. Und wie gesagt, dann vor allem eine längere Verzögerung, hier so ein paar Tage, Woche, vielleicht einen Monat, gar kein Thema. Ja, gerade bei so viel Vorbestellungen, so viel Autos zu produzieren, ist ja auch so eine Sache. Ja, Telefone ist schon ein Ding. Ja, Apple hatte da am Anfang mit dem iPhone schon Probleme, ihre Vorbestellungen zu erfüllen. Ich denke mal, mit dem Auto ist es nochmal eine Ecke komplizierter. Bis da die ganzen Vorbestellungen, die jetzt einlaufen, ja, und Tesla hat ja gesagt, sie haben wesentlich mehr Vorbestellungen erhalten, als also womit sie gerechnet haben. Da muss man auch mal gucken, wie die Planung dann funktioniert. Wie werden die auch ausgeliefert werden können? Ja, es ist ja die Frage, wie viel fallen dann da auch wirklich täglich vom Band? Weil wenn da jetzt nach wie vor noch Bestellungen angenommen werden, ja, die Zahl wird ja nur höher bis 2017, bis die ersten Geräte dann bis die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, wird ja einiges noch auflaufen an Bestellungen. Wie lange musst du warten, bis du dein Auto kriegst? Ja, das ist ja auch die Frage.
Absolut. Obwohl ich da ja sehr skeptisch bin bei dem Fahrzeug, weil ich mir vorstelle, was sie an Leistung reingepackt haben, an den Spezifikationen, die 300 Kilometer Reichweite sind das ja quasi umgerechnet unter 6 Sekunden auf 100 und dieses riesen Glasdach, was ja über das ganze Fahrzeug sich erstreckt und das für diesen Kampfpreis von $35.000, da bin ich etwas skeptisch, vor allen Dingen, was auch die Gestaltung und auch die Qualität der Innenräume.
Ja, okay, das ist ja so eine Sache, die wird ja auch beim Model S bemängelt. Gerade da bist du ja auch, was den Preis betrifft, im Premium-Segment am Fischen, beziehungsweise platzierst du dich. Und da haben sie auch gesagt, gerade im Vergleich zu Mercedes, zu BMW, fällt der Innenraum einfach ab. Ja, du hast zwar das Riesendisplay in der Mitte, funktioniert alles wunderbar, aber so die Anmutung, ja, oder das Gefühl halt gerade von den verarbeiteten Materialien im Innenraum ist halt nicht so prickelnd, ja. Ich denke nicht, dass es besser wird bei einem Auto für $35.000.
Eben, und das ist mein Bedenken. Und ich sage mal, wer in diese Automobilindustrie mit einsteigen will, der sollte sich auch an den Qualitäten des Interieurs der konventionellen Autobauer orientieren. Es geht jetzt nicht darum, wie das Design aussieht, das können sie machen, wie sie wollen, aber der Qualitätsanspruch, die Verarbeitung, die Wahl der Materialien sollte mindestens ebenbürtig sein. Ich meine, muss jetzt ja nicht aussehen wie in der S-Klasse, aber wenn es wenigstens die Qualität haben würde wie von einem Passat oder einem Golf, dann wäre ich damit schon zufrieden. Aber ich habe ja auch schon in ein paar Teslas gesessen und ich durfte auch schon mitfahren und fahren und ich sag mal, die Qualität von so einem Innenleben und die Plastikauswahl und die Ablageflächen, die ja quasi gar nicht vorhanden sind, die sind wirklich unter aller Sau. Das ist meine Meinung dazu. Also da ist ein Dacia vom Innenraum gleichwertig.
Oh.
Nee, es ist so. Guck
dir mal das Plastik. Das würde ich jetzt bestreiten wollen.
Doch, es ist kein großer Unterschied. Also der Dacia hat von der Qualität des Innenraums keine schlechteren Anmutungen als ein Tesla vom Innenraum. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist mein Empfinden. Also ich habe Tesla bis jetzt nur von außen erlebt, ja. Ich habe keinen drin gesessen, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gerade Dacia, hallo.
Also Dacia, so schlecht sind die nicht vom Innenraum. Ich meine, ich will jetzt ja nicht Dacia loben.
Aber Dacia bin ich schon gefahren. Also ich fand das jetzt nicht so prickelnd. Und ja, das dann mit einem Tesla vergleichen, ich weiß es nicht.
Also nur vom Innenraum. Ich habe die jetzt nicht von der Technik verglichen. Ich meine, die Dacia-Technik ist
Das wäre schon sehr traurig.
Ist alt, aber der Innenraum von so einem Tesla ist wirklich nicht ebenbürtig mit Standardprodukten aus der, sagen wir mal, nur aus der Golf-Kategorie. Und ich meine, allgemein sind ja Amerikaner, was Innenräume angeht, auch aus dem konventionellen Autobereich, weiter europäischen Autotechnologie hinterher. Also, das habe ich ja schon oft genug gesagt, das ist auch so. Wenn ich mir jetzt ein standardamerikanisches Auto anschaue von innen, da graust es mich.
Ja. Ja, aber irgendwo muss der Preis dann auch wieder herkommen, weil wenn du mal guckst, was hier so, wie heißen die? Mein Arbeitskollege steht doch so auf diesen Sportwagen, Mustang, gerade, war das ein Mustang oder war das?
Ford Mustang meinst du, oder was?
Oder war das der andere? Klar, da ist ein Riesenmotor drin, ja, keine Ahnung, 120 Liter mit entsprechend PS-Zahl. Ansonsten Verarbeitung, Innenraum etc., zumindest mal von denen, die er mir gezeigt hat, ja, toll. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so das, was ich mir unter Qualität vorstellen würde. Ja.
Also mein Nachbar fährt so ein Dodge Ram, so ein Pickup, neuestes Modell, sieht ja bullig aus, sieht ja schick aus.
Ich wollte mal sagen, der gefällt mir eigentlich so vom Brachialen, von der Optik her ganz gut. Ja.
Aber du setzt dich da rein, ja, fasst genau. Das Armaturenbrett an, das ist so ein Billigkram, ja. die Spaltmaßqualität der Einbringung der Lüfter, zum Beispiel dieser Lüfterauslässe, die sind nicht synchron. Das heißt, du hast auf der einen Seite, ich habe das nachgemessen mit der Schieblehre, weil ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, weil ich dachte, das täuscht oder das ist eine optische Täuschung, aber du könntest es mit dem bloßen Auge schon sehen, da habe ich es mit der Schieblehre nachgemessen. Die Spaltmaße sind unterschiedlich. Und das kann in der heutigen Zeit der Qualitätssicherung und auch der Qualitätsstandard nicht der Maßstab sein, dass man da so ein billiges Armaturenbrett in das Auto reinprügelt. Natürlich muss man sagen, dieser Dodge Ram ist ja auch ein recht günstiger Pickup, aber dass man sowas auf den Markt schmeißt und das in ein Technologieland wie Amerika, das ist bitter. Und auch die Qualität der Lackierung, die da rausgekommen ist, ganz, ganz schlimm, also ich weiß nicht. Ja. Ja. So von Weitem, so 10 Meter Abstand sieht der Wagen schick aus, aber gehst du mal genau ran und guckst dir das Fahrzeug an, du siehst Lackiernasen an dem Fahrzeug. Also du siehst wirklich an den Übergängen, dass da nicht sauber lackiert worden ist. Das bei einer neuen, beim neuen Fahrzeug, was gerade aus der Produktionsstraße rausgefallen ist.
Ja, aber gerade auch Lackierarbeiten, die heute ja nicht von Hand mehr gemacht werden bei der Fahrzeugproduktion, sollte sowas eigentlich nicht vorkommen.
Ja, aber wie gesagt, das ist ja das größte Defizit. Die Amerikaner können nicht lackieren und die Amerikaner können nicht vernünftige Innenräume machen. Und das Fahrzeug bestätigt diese Vorurteile wirklich. Also dieser Dodge Ram, das ist Wahnsinn. Ja,
aber zurück zu Tesla. Ja. Wie gesagt, mir gefällt er ganz gut. Was ich ein bisschen fraglich finde, ist jetzt vom Innenraum her, ich habe das CS für einen April-Scherz gehalten, die haben das Display quer eingebaut. Mhm. Nicht mehr wie beim Model S jetzt zum Beispiel oder auch beim X, dass du das halt hochkant drin hast, sondern wirklich quer. Da bin ich mal gespannt, wie das im alltäglichen Leben so oder funktioniert. Klar, ich habe am Anfang gedacht, auch als ich die ersten Bilder von den Teslas gesehen habe, alle vom Model S beziehungsweise vom X, wieso macht man das halt hochkant? Würde doch quer eigentlich viel mehr Sinn machen, ja, aber dann gewöhnst du dich dran, ja, siehst das, ja, funktioniert ganz gut, vor allem auch vom Design her, von den üblichen Mittelkonsolen her, passt das ja noch einigermaßen, ja. Was ich mich sowieso frage heute noch, warum muss das Display so groß sein? Ja, ich hätte es mir nur mehr kleiner gewünscht, im Tesla.
Na gut, das sehe ich jetzt nicht als negativ an, also das finde ich eher gut, dass es groß ist, weil du kannst sofort, ohne jetzt zweimal hinblicken zu müssen, das Ganze bedienen und das finde ich jetzt nicht negativ. Also
vor allem von der Anordnung der virtuellen Bedienelemente hast du natürlich auch ordentlich Platz. Ja, du kannst ja auch sehr viel auf dem Bildschirm drauf machen, ohne dass du jetzt über 5 verschiedene Bildschirme dich durchklicken musst. Ja, das ist halt auch einer der Vorteile, den du hast. Aber trotzdem hätte ich gesagt, so ein paar Zentimeter kleiner in Diagonale hätten es auch getan. Und jetzt hast du das Display halt quer. Und da bin ich mal echt gespannt. Alle quer hat für mich im Prinzip eigentlich nur Vorteile, ja. Sei es jetzt Kartendarstellung etc., ja, würde ich schon sagen, passt besser als jetzt horizontal einzubauen. Aber bei der Größe bin ich echt mal gespannt, wie das dann im richtigen Betrieb funktioniert.
Also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das Innenleben wirklich jetzt auch final ist, weil die Fahrzeuge, die man auf der Bühne gesehen hat, das waren ja alles nur Pre-Production-Modelle quasi.
Ja, durften ja auch nicht selbst gefahren werden.
Genau.
Ja, ist auch verständlich. Ja. Es ist noch über ein Jahr Zeit, bis die Geräte wirklich dann kommen. Bis die Fahrzeuge kommen. Da wird sich, denke ich mal, das ein oder andere, ob jetzt gravierend sich da im Design noch was ändern wird, bleibt mal abzuwarten. Aber auf jeden Fall, was die Software betrifft und was das Handling betrifft, wird sich da wahrscheinlich noch was ändern. Ja, ich denke auch nicht, dass da die finale Software drauf war für das Gerät und deswegen wahrscheinlich dann auch, wie gesagt, keiner selbst hinter das Steuer durfte, um zu fahren, damit man da gerade auch wie bei den Demos teilweise früher bei Apple, ja, nach so Keynotes oder auch auf der Bühne, da ist es, wie gesagt, dann weißt du, was du machen darfst, ja, was anderes darfst du nicht anklicken, weil einfach die Software hinten dran noch nicht fertig ist. Mehr als ein Icon gibt's nicht. beziehungsweise, wenn du es in der falschen Reihenfolge machst, startet vielleicht das iPhone neu. Wäre natürlich beim Auto nicht so tolle, ja. Du machst da was in der falschen Reihenfolge, schaltest vielleicht vom dritten direkt in den fünften, wobei es ist ja eine Automatik, ja. Aber als Beispiel zum Beispiel, ja, und dann würde das Ding mal kurz Reboot machen. Nicht so dolle, ja. Deswegen schon verständlich, warum da keiner selbst Hand anlegen darf, ja.
Ja. Ja. Wir werden schauen.
Ja, also selbst in Deutschland jede Menge Vorbestellungen anscheinend.
Klar.
Ich habe auch in meiner Twitter-Timeline den einen oder anderen gesehen, der da anscheinend eine Vorbestellung schon rausgehauen hat. Ja. Glück auf. Ja, ich hoffe, dass die entsprechend auch ausgeliefert werden. Zeitnah zum Verkaufsstart. Ich befürchte ja, dass erstmal hier, keine Ahnung, 90% der Geräte, ach, schon wieder Geräte, der Fahrzeuge in den Staaten bleiben. Vielleicht nach China gehen, je nachdem, wie da so der Verkauf gelaufen ist. Und dass, ja, dass die Geräte, wie gesagt, relativ zeitnah dann auch in Deutschland landen werden. Es wird, ich befürchte ja, dass es wahrscheinlich auch so ein regionaler Verkaufsstart werden wird, ja.
Ja. Gut. Ich denke, bei dem Preis haben einige Leute mal initial geklickt.
Ja, vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die ja auch voll rückerstattbar.
Ja, von daher.
Also das Geld ist nicht weg, also von daher.
Kann man da nicht viel verkehrt machen.
Ja, vor allem je nachdem, wie wirklich der Output sein wird an Fahrzeugen. Wenn du da nachher Lieferzeiten hast von einem halben Jahr oder länger, kriegst du die auch als hier, als oder kriegst du die auch direkt, genau, kriegst du die auch direkt wieder verkauft. Und zwar zu einem besseren Preis als die 35.
Ja, da kann man von ausgehen.
Da sind garantiert auch einige dabei, die wie bei den iPhones, ja, sich mal in die Schlange gestellt haben, nehmen so viel sie kriegen können und verkaufen sie dann quasi auf dem Schwarzmarkt. Ja.
Das könnte der Fall sein.
Ja.
Gut, lass uns noch mal ganz kurz zum iPhone SE zurückgehen. Da gibt es ein schönes Teardown vom iPhone SE und jetzt diesmal nicht gleich von iFixit. Der Chipworks war etwas schneller, so viel wie ich gesehen habe. Und deswegen verlinken wir mal den genauen Blogartikel zur Chipworks. Da kann man sehen, dass das iPhone so ein Mix ist aus, also von den Hardware-Komponenten her, von iPhone 5S, von iPhone 6 und von iPhone 6S. Also sie haben sich bei den besten Komponenten, also sie haben die besten Komponenten aus diesen drei Produktserien genommen und haben die quasi im SE zusammengefasst. Ich sage immer gerne 5SE, dabei ist es kein 5SE, es ist einfach nur ein SE. Und quasi das Beste aus allen Welten lautet ein Nebensatz in diesem Blogartikel. Und sie sind da quasi einmal durchs Produktregal gegangen.
Jo. Ja, macht ja auch durchaus Sinn.
Absolut.
Vor allem, wie gesagt, die es hat sich ja am Design vom Gerät her groß nichts geändert. Die haben hier ein bisschen, was heißt ein bisschen, die haben das Board angepasst, die Technik drauf gemacht. Ansonsten, der Touch-ID-Sensor, wir hatten es ja schon angesprochen, ist, glaube ich, noch der alte. Da musst du ja groß nichts ändern. Der funktioniert gut, nicht so toll und schnell wie jetzt die aktuelle Generation, aber trotzdem immer noch besser als viele andere, die im Android-Bereich gebaut werden. Und ja, die haben schon das Richtige gemacht. Vor allem die Komponenten, was jetzt Prozessor und sowas betrifft, da haben sie sich ja schon im richtigen Regal bedient. Ja.
Ja.
Ja, da bist du auf jeden Fall, wenn du jetzt ein SE kaufst, bist du da auf jeden Fall kannst du die nächsten 2 Jahre noch glücklich werden. Und wahrscheinlich darüber hinaus, je nachdem, was du damit machst. Ja, vorhin hattest du ja auch das Beispiel mit E-Mail und WhatsApp. Da kannst du auch mehr als 2 Jahre glücklich sein.
Absolut richtig, ja. Das zweite Thema, was ich kurz anreißen möchte, dass erste Verkaufszahlen rausgefallen sind. die diesmal auch die Stückelung sozusagen auflisten, wie die Farbunterschiede oder die Verkaufszahlen der jeweiligen Farben sind. Das sind zwar keine offiziellen Zahlen, die Apple rausgegeben hat, sondern inoffizielle Zahlen. Der Nachrichtensender CNBC hat da einen schönen Artikel zu veröffentlicht und hat die Verkaufszahlen in China quasi rausgehauen. Und da sieht es so aus, dass die Aufteilung der jeweiligen Farben wie folgt aussieht. Die haben insgesamt 3,4 Millionen Geräte verkauft. Davon sind goldene Geräte 1,3 Millionen, Rose Gold 1,2 Millionen und die restlichen teilen sich quasi auf Space Gray und auf Silberweiß. Von daher sieht man, dass diese goldenen Farben erwartungsgemäß in China sehr gut ankommen. Aber es ist ja auch keine große Überraschung, weil das ist ja nun, die Farbe ist allgemein ja sehr beliebt dort. Wundert mich jetzt nicht. Und die Gesamtabsatzzahlen mit 3,4 Millionen in China in diesem kurzen Zeitraum sind natürlich auch sehr ordentlich, finde ich.
Ja, vor allem, ich hatte auch einen anderen Bericht gelesen, wo es heißt wieder, dass Apple auch wieder stark mit dem iPhone SE im Android-Becken fischt. Ist für mich auch so eine kleine Überraschung, dass es doch anscheinend sehr viele, oder was heißt sehr viele, aber dass es Android-Nutzer gibt, die einen kleinen Bildschirm bevorzugen und dann da halt anscheinend auf ein kleines aktuelles iPhone gewartet haben und da dann zugegriffen haben, weil anscheinend sind zumindest mal, je nachdem welchen Bericht man liest, bis zu 50% halt wieder Android-Umsteiger. Und das ist eine Riesennummer, ja. Da steckt so viel Potenzial in dem SE drinne. Das hätte ich so jetzt nicht erwartet.
Leistungskiller oder so richtige Flagship-Phones im Android-Bereich mit 4 Zoll gibt es ja nicht. Es gibt von Sony Xperia Kompakt-Geräte, die sind aber auch nicht, glaube ich, auf 4 Zoll, die sind auch etwas größer. Da könnte man sagen, dass die noch Leistung und richtig was unter der Haube haben. Aber Flagship-Phones im 4 Zoll-Bereich, Android-technisch kenne ich persönlich keins. Abgesehen von der Sony-Geschichte, die ich eben schon erwähnt habe.
Ja, Samsung hatte ja auch, ich weiß nicht, ob es von den aktuellen gibt es, glaube ich, keine Mini-Versionen, aber früher hatten die ja auch einige Mini-Versionen am Start, wobei die teilweise, glaube ich, ja, da müsste ich jetzt, könnte ich auch falsch liegen, aber ich bin der Meinung, dass die nicht immer dieselbe aktuelle Technik gehabt hätten, wie die großen Western beziehungsweise Brüder.
Ja, bei Samsung war es so. Ja, aber ja. Sony hat als einziger das halt so umgesetzt, dass sie auch die kleinen Geräte genauso leistungsstark gehalten haben wie die großen Geräte. Ja.
Aber wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so viele oder dass überhaupt Android-Nutzer umsteigen oder dann halt den Schritt zum iPhone SE machen. A, weil in der Android-Ecke ja eigentlich doch der Trend zu den großen Bildschirmen ganz klar zu sehen ist. Und ja, zumindest mal für mich ist es ja so, dass ja die SE-Größe ist mir einfach zu klein, ja, mittlerweile. Tolles Gerät. Meine Frau ist vom 5S sehr begeistert. Will nichts Größeres haben, aber so kleiner als das 6er bzw. 6S wollte ich jetzt persönlich nicht mehr gehen. Ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet, dass viele iPhone 5 bzw. 5S-Nutzer ja jetzt halt auf das SE upgraden, weil ihnen das 6er und vor allem das Plus zu groß ist, aber dass dann doch so, wenn halt der Bericht stimmt, ja, dass so viele vom Android dann zum SE wechseln, war für mich schon eine sehr, sehr starke Überraschung und vor allem, dass das ja insgesamt, vor allem auf die Lebensdauer wahrscheinlich vom SE auf doch sehr ordentliche Verkaufszahlen hoffen, ja.
Also ich bin ja Fan von dem Gerät und ich prognostiziere dem Gerät wirklich eine lange Lebenszeit in der Apple-Produktfamilie sozusagen. Das wird ein größerer Wurf als die 5C-Geschichte. Davon gehe ich ganz fest aus.
Mhm. Da würde vielleicht jetzt sogar ein bisschen ein Gerücht passen, beziehungsweise dass wir da mal drüber sprechen. Es gibt ja das Gerücht, dass Apple eventuell 2017 auf AMOLED halt umsteigt und in dem Zusammenhang auch auf ein größeres Gerät als das aktuelle Plus gehen würde. Quasi, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Zollzahl da im Gespräch war, aber ich glaube 6 Zoll waren es. Da wäre die Frage, inwieweit wenn das wirklich kommen sollte, ja, wäre das wieder eine zusätzliche Displaygröße, würde man eventuell bei den 4, 7, 5, 5 und 6 dann sich positionieren. Und welche Auswirkungen hätte das dann auf ein SE? Würde das SE bei den 4 bleiben oder würde man dann wirklich sagen, man geht eine Displaygröße höher? Wobei ich da wieder eigentlich ja da die Probleme sehe, man müsste ja, wenn man sich halt nicht bei den 4,7 mit der 6er halt positioniert mit einem Nachfolger für das SE von der Displaygröße her, würde auf 4,2, 4,5 oder so zum Beispiel oder 4,3 gehen, 4,2, 4,3, müsste man im Prinzip ja auch ein neues Gerät wieder entwickeln, was Gehäusegröße etc. betrifft. Und das ist halt die Frage, würde das Sinn machen, ja, für ein Gerät, was eigentlich dem SE nachkommt?
Also die Gerüchte, die man ja derzeit lesen konnte, waren ja dahingehend, dass das Display größer werden sollte, wie du eben schon sagtest, aber dass das Oberflächenverhältnis zum 6S Plus sich nicht verändern soll. Das heißt, die Ausmaße des Gerätes sollen bleiben, aber das Display soll auf 6 Zoll anwachsen. Mhm. Und sie wollen sich ja auch orientieren, oder konnte man aus den Gerüchten herauslesen, ob das stattfinden wird, ist eine andere Geschichte, dass sie dieses Design vom S7 Edge einfließen lassen wollen, also dieses Kantendisplay. Und dann gab es ganz neue Gerüchte, dass der Home-Button mit ins Display reinkommen soll. Und das Ganze soll quasi nicht größer werden als die physischen Ausmaße vom 6S Plus. Nur das Display soll halt größer werden an sich. Und wenn das natürlich der Fall sein wird, wird es nicht nochmal, denke ich, eine neue, komplett neue Kategorie geben, sondern sie werden einfach das 5,5 Zoll ersetzen durch das 6 Zoll Gerät. Mit würde den gleichen Ausmaßen.
Genau, würde da ja schon Sinn machen. Nur ist dann die Frage, würde das SE, wenn es da bis dahin halt noch im Portfolio ist und dann halt vom Bildschirm her auch, also wenn du da ja einen größeren Bildschirm machen wolltest, klar, du hättest nach oben und unten noch ein bisschen Platz. Aber wenn du da halt wirklich dann sagst, okay, du willst halt auch dann hier, keine Ahnung, 4,5, wenn zum Beispiel das 6er auf 5,1 gehen würde und das Plus auf 6 Zoll bei gleicher Gehäusegröße. So einen Sprung könntest du meiner Meinung nach bei dem SE vom Display her nicht unbedingt machen, was jetzt das Gehäuse betrifft. Dann müsstest du da ja auch wieder ein neues Gerät quasi machen und würde Apple, obwohl warum nicht, ja, das 5C war ja... Ja, was mir momentan Rätsel aufgibt, ist halt, ob das SE bei den 4 Zoll bleiben würde oder ob sich am SE auch nochmal was an der Displaygröße tun würde. Und hat es dann noch die Größe, die halt Nutzer von dem aktuellen SE dann halt auch noch akzeptieren würden?
Das ist die Frage und ich denke, das kann Apple ganz einfach daraus ersehen, wie die Absatzzahlen sind von dem Gerät. Mhm. Wie gut das anläuft und denke, davon macht es Apple abhängig.
Ja.
Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie das 5C rausgenommen haben, weil sich das Gerät einfach relativ schlecht verkauft hat.
Ja, vor allem liegst du jetzt mit dem SE preislich ja auch wieder auf einer Ecke, wo hättest du das C noch positionieren wollen?
Eben.
Ja, das und was du ja auch mal hättest machen können, ist, du hättest das 5C von den Innereien her einfach abgedatet, wie sie jetzt das SE haben und hättest das Design vom 5C beibehalten. Wobei ich denke mal, die werden schon gemerkt haben oder sind für sich zum Schluss gekommen, dass das C nicht den Premium-Anspruch erfüllt, den sich Apple eigentlich selbst gesetzt hat.
Also mit dieser Kunststoffgeschichte haben sie immer noch ein wenig in Anführungsstrichen Minderwertigkeit transportiert.
Ja, der Kunststoff erweckt einfach, billig ist jetzt vielleicht falsch, aber den Eindruck, es ist halt ein günstigeres oder ein billigeres iPhone. Und genau. So günstig war das 5C ja nicht.
Nö, absolut nicht. Und auch die Kunststoffqualität war gut, aber ich sag mal, die Marketingarbeit wäre viel zu groß gewesen, um bei jedem in den Kopf zu schlagen, dass Kunststoff nicht gleich billig ist. Dass es auch da wahnsinnig große Unterschiede gibt. Und das wäre wahrscheinlich viel zu viel Lobbyarbeit gewesen für das Kunststoff an sich. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir gehen wieder zurück in dieser Schiene und nehmen bewährtes Design fertig.
Ja, vor allem auch was jetzt gerade Gold und Rose Gold betrifft, kannst du da natürlich viel schöner mitarbeiten als jetzt mit einem Kunststoff 5C.
Absolut, absolut.
Ja. War der richtige Schritt. Auf jeden Fall.
Sehe ich genauso. Mhm.
Ja.
Ja, was haben wir denn noch auf dem Zettelchen? Eigentlich könnten wir ja, wenn du jetzt nichts Großartiges mehr hast, in die Gadget-Ecke übergehen, oder? Hast du noch was?
Nee, das wollte ich gerade ansprechen, ja.
Okay, gut. Gehen wir zurück zum Thema Beamer. Das hatte ich ja schon angesprochen, dass wir heute wieder drüber sprechen werden. Und da gab es ja sehr viele Hörerfragen und quasi, es waren alles die gleichen Fragen. Und deswegen wollte ich das nochmal ganz genau abklären, wie sich das verhält. Dass es wohl eine Konfusion gibt bei den Hörern, dass es zwei verschiedene Modelle gibt von dem Beamer. Das ist soweit auch korrekt. Es gibt einmal den Mini-Beam 1500G, den ich auch quasi hier zum Testen und quasi der in mein Portfolio gelaufen ist, habe. Das ist das Grundmodell. Dieser Beamer unterscheidet sich zum Modell Lago darin, dass er zum Beispiel eine andere Fernbedienung hat. Und das Modell Lago ist quasi eine Produkterweiterung, was sich unter anderem darin unterscheidet, dass er eine etwas aufgebohrtere Fernbedienung hat, mit mehreren Funktionen etc. pp. Also die Fernbedienung ist eines der größeren Unterschiede bei dem Modell. Vom Aussehen unterscheiden die Modelle sich soweit nicht. Auch von der grundlegenden Funktionalität und von den grundlegenden Specs ist da kein Unterschied zu sehen, aber wie gesagt, die Fernbedienung. Und das Modell Lago kam quasi etwas später auf den Markt und der PF 1500, der kam etwas früher auf den Markt. Und das wurde mir jedenfalls so von der Presseabteilung der Firma LG beantwortet. Das nochmal als Feedback an die drei oder vier Hörer, die sich zu diesem gleichen Thema gemeldet haben. So. Und ich hoffe, das ist jetzt ausgiebig beantwortet. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen Erfahrungen und zu den weiteren technischen Specs gehen von dem Gerät, die mich quasi überzeugt haben nach ein paar Wochen. Jetzt sind es, glaube ich, schon 8 Wochen, die ich das Gerät mehr oder weniger 2 bis 3 Mal in der Woche im Einsatz habe. Ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten rausgeschrieben, die mich persönlich auch nachhaltig überzeugt haben. Das ist zum Beispiel einmal die schnelle On-Off-Funktion. Das heißt, das Gerät ist laut technischen Daten innerhalb von 5 Sekunden einsatzfähig. Das ist nicht ganz richtig. 5 Sekunden einsatzfähig nach dem Erscheinen des LG-Logos auf dem Bild. Da hat LG gemessen. Wenn ich wirklich einen Kaltstart mache und ich drücke drauf, braucht das Gerät 8 Sekunden, bis er komplett hochgefahren ist. Dann kann ich das erste eigene Bild wiedergeben. Also das sind meine realen Messwerte. Die 5 Sekunden sind gemessen, wenn das Display oder das Branding auf der Wand erscheint. Das sind aber immer selbst festgelegte Startmesspunkte sozusagen. Deswegen komme ich persönlich auf 8 Sekunden, was nach meiner Meinung auch in dieser Leistungsklasse absolut top ist. Dann gibt es die Möglichkeit, direkt Bluetooth-Audio zu streamen. Und das ist ein Killer-Feature, finde ich. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und ich habe einen größeren Raum zu beschallen mit Audiogeschichten oder mit einem Präsentationsfilmchen oder was auch immer, also mit einem, wo Musik eine Rolle spielt, kann ich einen Bluetooth-Lautsprecher meiner Wahl nehmen. Je nach Raumgröße sollte auch dementsprechend der Lautsprecher angepasst sein und kann quasi das Audiosignal via Bluetooth-Audio direkt auf den Bluetooth-Lautsprecher wiedergeben. Und das finde ich ein absolutes Killer-Feature. Man muss keine Kabel ziehen. Man kann den Lautsprecher so positionieren, wie man möchte, soweit es die Reichweite von Bluetooth erlaubt, und kann dementsprechend das Audiosignal über Bluetooth wiedergeben. Ist auch ein Feature, was für mich sehr nützlich ist. Dann haben wir eine USB-Plug-and-Play-Funktion. Das bedeutet, ich kann bekannte Medien, PDF-Dateien, alle gängigen Bildformate, PowerPoint-Dateien direkt vom Stick wiedergeben. Das Schöne daran ist, dass die Oberfläche und der Dateimanager sehr, sehr schnell ist. Das heißt, im Vergleich jetzt zu anderen Geräten, die das beherrschen, finde ich, ist das sehr, sehr flüssig, sehr, sehr gut umgesetzt. Gut, das Nutzer oder das User-Interface ist jetzt nicht das Hübscheste, muss man dazu sagen, aber hier, sagen wir mal, hier geht mehr die Funktion als der der ästhetische Anspruch. Für mich ist es wichtig, ich komme, kann mich schnell orientieren, ich kann schnell auf dem Stick navigieren und kann dementsprechend schnell mal direkt vom Stick eine Datei abspielen. Ich muss nicht immer dann große Aufbauten machen mit dem Laptop dran etc. Wenn ich genau weiß, ich möchte nur diese Präsentation abspielen oder diese PDF-Datei abspielen, dann nehme ich das einfach auf den USB-Stick und schließe das an und habe das schnell auf dem Beamer wiedergegeben. Diese Oberfläche bietet noch ein paar andere Funktionen, ist für mich weniger wichtig, weil die Oberfläche doch, man hat einmal das Ding konfiguriert und muss jetzt nicht unbedingt wieder reingehen. Ich habe mir so ein Favorit gesetzt, was man dort machen kann, wo ich direkt quasi dann in den Dateimanager reingehen kann letztendlich und kann auf meinen USB-Stick gehen oder auch auf eine externe Festplatte. Das spielt in dem Fall keine Rolle. Eine Besonderheit vielleicht noch, der Dateimanager kann auch direkt DivX wiedergeben, was auch nicht jeder Beamer beherrscht als Videoformat. Dann vielleicht noch kurz, es gibt korrespondierende Apps, die es für Android gibt und die es für iOS gibt, wo ich die Möglichkeit habe, über eine also über WLAN oder über Bluetooth direkt Medien und direkt Inhalte von dem jeweiligen Smartphone wiederzugeben. Also ich brauche auch keine dementsprechende Kabelverbindung, sondern das kann ich direkt auch über Funk realisieren oder also Wireless realisieren letztendlich. Finde ich sehr angenehm. Je nach Position des Beamers kann das wirklich sehr, sehr praktisch sein, wenn man das direkt über eine App realisieren kann, aber man braucht halt eine eigene App dafür, die es kostenlos in den jeweiligen App-Stores zum Runterladen gibt. Gut, kommen wir noch ganz kurz zur Bilddiagonale. Maximal beherrscht das Gerät 120 Zoll. Das ist auch soweit realistisch, dass man da auch eine gute, ausgeleuchtete, gleichbleibende Qualität hat. Die besten Ergebnisse, die ich bisher erzielt habe, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das auch mal auszumessen und habe mich da mit einem Zollstock an die Wand gestellt, liegen allerdings, wo ich wirklich sagen muss, dass es eine beste Bildqualität ist und auch die beste Leuchtintensität bei Tageslicht, das ist immer so mein Referenzpunkt, liegt bei 100 Zoll. Diese 120 Zoll, da wird es dann schon ein bisschen schwammig, muss ich sagen. Das sind so meine subjektiven Empfindungen. Und 120 Zoll, finde ich, kann man nur erreichen, wenn der Raum wirklich extrem abgedunkelt ist. Dann hat man dann dementsprechend auch bei 120 Zoll ein gutes Bild. Ja, das waren so meine Erfahrungswerte, die ich jetzt innerhalb der 8 Wochen gemacht habe. Oder nicht Erfahrungswerte, sondern nochmal auf die technischen Vorzüge, die für mich interessant waren und die sich für mich im Alltag als sehr positiv herausgestellt haben. Ja, das war's zum Beamer.
Ja, danke. Interessant.
Ja,
gut, dass ich keinen brauche.
Hast du noch Fragen zum Gerät?
Nee.
Okay.
Nee. Alle meine Fragen sind auf jeden Fall beantwortet. Ja.
Das ist schön.
Ja, wo wir gerade bei Gadgets sind, eine Sache von mir noch. Und zwar, ich selbst fahre ja eMTB. Die Saison fängt ja jetzt wieder an. Beziehungsweise hat schon angefangen. Für manch einen hat die Saison gar nicht erst aufgehört. So ganz extrem bin ich dann doch nicht unterwegs. Ich habe mir schon eine kleine Winterpause gegönnt. Jetzt fängt die Saison halt wieder an. Und so ein Tipp von mir, wer sich für das Thema interessiert, ich verlinke das auch im Blog. Ich hatte das schon mal erwähnt. Ich verlinke das bei uns im Artikel zum Podcast, und zwar ein Blog, so war es gemeint, pedelecbiker.de beziehungsweise com, ein Blog, was ich speziell jetzt mit eMTBs beschäftigt, Touren, Tests, verschiedene Hersteller, Techniken, unterschiedliche Motorsysteme etc. Sehr nett geschrieben, ich hatte auch mit den Jungs beziehungsweise mit dem Betreiber schon mal Kontakt. Die machen jetzt im April auch wieder eine gemeinsame Ausfahrt. Voraussetzung, klar, ein eMTB, falls unsere Hörer da was haben sollten in diese entsprechende oder in diese Richtung, sollten sie sich das mal angucken, wenn sie Interesse dran haben, mit Gleichgesinnten da eine Ausfahrt zusammen zu machen. Die Tour steht jetzt mittlerweile fest, wird verlinkt, da kann man sich auch die GPX-Daten runterladen, kann sich das mal auch was so die Streckenführung, Höhenprofil, eventuell, ja, je nachdem, wenn man oder wie man sich halt einschätzen kann, ob halt der Schwierigkeitsgrad dafür einen passt. Man sollte da schon ein bisschen Mountainbike-Erfahrung halt mitbringen und sich da nicht nur auf den Motor verlassen. Ja, es gibt da auch die ein oder andere Abfahrt, die zu bewältigen ist. Und das, wie gesagt, sollte man schon ein bisschen können. Ja, das ist jetzt keine Hammer-Tour, aber man sollte da auch nicht blutiger Anfänger sein. Link ist in den Shownotes. Ausfahrt ist am 23. April. Einkehr ist auch geplant. Wenn das so wird wie beim letzten Mal, wird es da bestimmt auch ein paar sehr interessante Gespräche geben. Kann dann zu Gleichgesinnten ein bisschen Kontakte knüpfen. Vor allem war da der Einzugsbereich für die Fahrt das letzte Mal recht groß. Ja, da kam dann doch schon ein bisschen was aus unterschiedlichen Gegenden zusammen. Von daher ganz interessant. Link ist in den Shownotes. Das war's.
Wunderbar. Wenn es nicht so weit weg wäre und wenn ich ein E-Bike hätte, dann würde ich da so gar hinfahren.
Also wie gesagt, es sollte dann auch schon ein E-MTB sein. Ja, ja, also ist ein klar. E-Straßenrad, nicht unbedingt, ja.
Okay. Gut, ist ja auch noch so ein Produkt, was auf meinem Wunschzettel steht, aber wie gesagt, Wunschzettel sind lang.
Genau. Und die Kasse ist knapp.
Leider, leider. Mhm. Umgekehrt wäre es mir lieber. Die Kasse ist lang und der Wunschzettel wäre kurz, aber okay, das ist halt leider nicht der Fall.
Ja.
Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, dass wir heute den Kasten zumachen, dass wir uns dann bei der Ausgabe 212 wieder hören. Und für alle diejenigen, die leider bei der Tasse nicht gewonnen haben oder kein Glück gehabt haben, die sollten sich vielleicht noch mal das Video von dem Gewinner anschauen. Das ist, denke ich, eine sehr gute Inspirationsquelle für Kreativität. Ja, gut. Ja. Dann hören wir uns
doch. Bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Ja.
Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis dann.
Ja, tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.